Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Queer as Berlin, der Schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
Meine Grießmühle ist, wird schon fast sagen, europaweit, wenn nicht sogar international bekannt. Die Leute kommen extra teilweise wegen bestimmten DJs hierher. Plus halt, wir haben extrem viele Stammgäste, die ja hier in Neukölln leben, Kreuzberg in der Nähe.
Es gibt ein Clubsterben. Wir haben jetzt in den letzten 10 Jahren ungefähr 100 Clubs in der Stadt verloren. Aber wir sehen natürlich auch durch eine wachsende und immer teurer werdende Stadt auch ein qualitatives Clubsterben. Weil Clubs, die früher in Mitte experimentierfreudig waren, die müssen heute Champagner verkaufen und die Charts hoch und runter spielen, um Geld zu verdienen.
Natürlich bräuchte man eigentlich sowas wie eine Gewerbemietenregulierung, die stärker ist. Berlin hat eine entsprechende Bundesratsinitiative eingebracht, die hat auch eine Mehrheit gefunden. Nur die Bundesregierung regt sich nicht. Wir diskutieren darüber, ob man im konkreten Fall Clubs auch als Kulturstätten einordnen kann. Das hätte dann bauplanungsrechtliche Konsequenzen, ist auch Bundesrecht.
Ja, wie ihr hört, sind wir schon mittendrin im Thema. Es geht heute um die Situation der Clubs in Berlin, auch um die Grießmühle, aber nicht nur. Und wir haben eben gehört, Ivan, einen Türsteher der Grießmühle, der sich zu dem Club äußert, Lutz Leixenring, den Sprecher der Clubkommission und natürlich Kultursenator Klaus Lederer, der einen Blick auf die Situation der Clubs hat. Und darum soll es heute also gehen in der heutigen Folge von Queers Berlin. Ich freue mich sehr, dass Marcel Weber da ist. Hallo Marcel.
Hallo.
Du bist Geschäftsführer des Schwutz und, glaube ich, auch im Vorstand der Clubkommission.
Das ist richtig.
Lass uns mal am Anfang erstmal über die Grießmühle sprechen, weil so viel in den letzten Wochen darüber berichtet wurde. Also es gab ja Petitionen, es gab ja eine Demonstration vom Rathaus Neukölln. Also es hat ja unglaublich viel auch so Medienberichterstattung gegeben. Sogar die New York Times hat über die Situation der Clubs berichtet in Berlin. Jetzt habe ich so gedacht, nach dem, was da jetzt so rauskam, also das gibt ja so ein lachendes und ein weinendes Auge. Also einerseits ist jetzt der Club, naja, fast gerettet, aber die müssen halt aus den Räumlichkeiten raus. Also so ihr als Clubkommission, wie beurteilt ihr jetzt so das Ergebnis?
Naja, also erstmal sind wir natürlich glücklich, dass es überhaupt Gespräche mit der S-Immo gab. Das ist ein unheimlich wichtiger Punkt in dieser ganzen Diskussion gewesen, weil ohne dieses Gespräch hätte es wahrscheinlich so schnell nicht eine Lösung gegeben oder zumindest eine Idee einer Lösung. Und natürlich, du hast es gerade mit lachenden und weinendem im Auge beschrieben, es ist halt immer beides gleichzeitig und diese Verdrängungen und Veränderungen innerhalb der ganzen Clublandschaft in Berlin ist ja was, was uns seit Jahren begleitet. Insofern sind wir mit dem Ergebnis natürlich total zufrieden, weil es eine Zukunft für die Grießmühle zu geben scheint, wo auch immer sie stattfindet.
Aber wenn wir jetzt mal dem Thema jetzt mal bleiben, ich meine, das ist ja schon auch so ein bisschen unsicher, ne? Weil ich habe nur gehört, okay, jetzt hat man offenbar da so ein paar Räumlichkeiten da irgendwie ins Auge gefasst und dann hat der Besitzer von dem Areal in Neukölln gesagt, okay, er kann sich eine Zukunft, also einen Club auf dem Gelände auch weiterhin vorstellen. Aber das klang für mich jetzt alles immer so nach Konjunktiv könnte, hätte, würde, sollte. So, wie siehst du das?
Also natürlich wird der Eigentümer jetzt nicht sagen sofort, ja, ich habe es verstanden, wir machen jetzt hier einen Clubstandort, weil wir das so geil finden. Was allerdings passiert ist in dem Gespräch und habe ich mit unserem zweiten Vorsitzenden Sascha Disselkamp, der auch vom Sage ist, was ja auch gerade ein sehr bedrohter Standort ist mit dem KitKat dort drin, gesprochen und der hat auf jeden Fall schon gemerkt, dass die Leute in ihrem Kopf irgendwas Klick gemacht haben muss, sodass sie jetzt ernsthaft darüber nachdenken, das in ihre Planung zu berücksichtigen. Ob das jetzt dann die BetreiberInnen der Grießmühle am Ende sind oder nicht, das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Und ich kann schon verstehen, dass sie sich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen. Allerdings ist ein Prozess begonnen, in dem alle die Möglichkeit haben, sich einzubringen.
Wobei, du deutest das jetzt so an, meinst du eigentlich, dass das auch jetzt passiert ist, weil es diese ganzen Demonstrationen und Petitionen und so weiter gegeben hat? Oder also hat das der Betreiber sich da...
Also natürlich ist die Idee, Öffentlichkeit für ein sehr prekäres Thema zu schaffen, sicherlich nicht einfach aus der Laune heraus passiert, sondern weil man auf die Situation, die ja für die Grießmühle sehr prekär jetzt zum Ende wurde, Aufmerksamkeit generieren wollte und das auch gemacht hat. Und natürlich steckt auch das Ansinnen dahinter, möglichst dann laut zu sein und zu sagen, hey, wir haben hier ein Problem, wir müssen da was machen und helft uns bitte alle, dass wir die Aufmerksamkeit bekommen für unser Problem.
Nun muss man vielleicht dazu sagen, ich habe die Griesmühle-Leute auch eingeladen. Das hat jetzt leider zeitlich nicht geklappt. Aber ich habe, als diese ganzen Berichte jetzt gekommen sind, mich auch gefragt, da stand immer so, dass die ein halbes Jahr immer eine Verlängerung bekommen haben für ihren Mietvertrag. Und ich habe mich dann so gefragt, okay, das ist ja so ein bisschen auch so das Konzept der Zwischennutzung, was man aus Berlin ja kennt, dass irgendwie, keine Ahnung, ein Gebäude, was erst in 2 Jahren gebraucht wird, dass man einen Club reinmacht. Aber so vom planerischen, geschäftlichen Hintergrund so nur ein halbes Jahr immer zu haben, das fand ich dann sowieso auch so ein bisschen schwierig. Weißt du da Näheres drüber?
Ja, am Anfang war es ja eben nicht so. Da hatten sie ja schon längerfristige Verträge. Das ist sozusagen in dem Moment passiert, wo der Eigentümerwechsel stattgefunden hat und der neue Eigentümer gesagt hat, wir verlängern jetzt nur noch halbjährlich, weil wir gar nicht wissen, wie es mit dem Gesamtgrundstück weitergeht. Und das hat sie natürlich in eine Situation gebracht, wo sie eigentlich schon in einer sehr langfristigen Perspektive auch in ihren Planungen waren und dann relativ schnell umswitchen mussten. Und dann ist es ja nicht so, dass wir jetzt einen Immobilienmarkt haben, wo man sagt, okay, das ist so zu unsicher, wir gehen jetzt einfach woanders hin, sondern das ist genau die Situation, in der wir uns befinden. So, es gibt kaum Gewerbemieten, die noch bezahlbar sind und schon gar nicht für einen Clubkontext. Dann kommt es auf die Lage, auf den Anschluss an, dorthin und wegzukommen und wie ist sonst die Umgebung so, AnwohnerInnen, Lärm und da gibt es ja so viele Stichworte und dann macht man natürlich erstmal weiter, wo man ist, auch wenn man weiß, es geht erstmal nur noch halbjährlich weiter.
Ja. Naja, zumal man ja auch sagen muss, ich finde ja auch so, das deutest du ja gerade auch so an, so ein Club hat ja auch immer so ein bisschen so eine Atmosphäre. Ich finde ja so, Griesmühle war so ein Beispiel für mich, wo ich dachte, das ist immer wie so eine Spielwiese, wo im Sommer kann man dann irgendwie auch draußen da tanzen und da ist es direkt am, ich überlege gerade, ist es direkt am Wasser eigentlich so? Ja. Da ist so ein Wasser, genau. Also so, es hat ja auch so einen Charme, so eine Romantik, die man ja irgendwie dann auch nicht so überall sonst auch so dann wieder herstellen kann, oder?
Ja, und zumindest macht es ja Diversität der Berliner Clublandschaft sich genau da bemerkbar. Also ne, das ist ja, es geht ja um eine ästhetische Dimension, die wir dort mit abdecken, neben den ganzen anderen Dingen, also sozial und auch ökonomisch, als Betriebe zu funktionieren und als Anlaufpunkt für Menschen, ist es eben das, was es so besonders macht, ne? Eben diesen Ort zu haben, der da am Kanal liegt, gegenüber vom Estrell, wo man vermeintlich wenig bis gar keine AnwohnerInnen um sich herum hat. Und dann sieht halt auch jeder Club in Berlin anders aus und das ist doch das, was zu erhalten gibt.
Weißt du denn, wie gesagt, die Griesmühle-Leute sind heute nicht da, aber weißt du, ist das eigentlich jetzt schon, sind die schon ein bisschen weiter da in der Suche nach neuen Räumen? Weißt du da Näheres schon?
Naja, also über ungelegte Eier wollen wir nicht sprechen. Es gibt wohl potenziell Standorte als Übergang, wenn es dann auch ernsthaft wird, mit den Eigentümern da was Neues auf dem jetzigen Gelände zu entwickeln, aber mehr kann ich dazu auch noch leider nicht sagen.
Hm. Lass uns mal so ein bisschen den Kreis weiten und zwar, ich fand ja interessant in diesem O-Ton von Lutz Leixnering, dem Sprecher der Club Kommission, dass er gesagt hat, okay, also wir sind ja einfach nicht mehr in den 90ern, wo noch unglaublich viel so Brache und Spielwiese so auch in den Ostteilen, Ostbezirken der Stadt auf jeden Fall vermehrt da war, dass jetzt manchmal die Clubs, weil heute der Kostendruck ein anderer ist, dass die heute Mainstreamiger werden müssen und dass man dann halt auch mainstreamigere Musik spielt und dass die Getränke auch teurer werden und so. Meinst du, das ist schon ein Phänomen, was man öfter beobachtet heutzutage?
Na, zumindest ist das das Phänomen, was dazu geführt hat, dass es in Mitte fast gar keine Clubs mehr gibt, so, also im ursprünglichen Mitte-Mitte-Kern, alles was jetzt sozusagen noch in den Randlagen nach Kreuzberg und in die anderen Bezirke ist, das ist vielleicht nochmal ein anderer Schnack, allerdings merken wir einfach, dass das auf jeden Fall massiv solche Konzepte, solche Kultur- und Soziokulturorte überhaupt am Leben zu halten, auf jeden Fall torpediert. Wenn du diesen Druck hast, dass die Mieten steigen, dass die Personalkosten steigen, dass die Einkaufskosten steigen und man eben auch viel mehr Auflagen hat, also auch heute einen Laden aufzumachen, der genehmigt ist, ist viel aufwendiger und teurer als in den 90ern.
Aber nur mal ein Stichwort, weil es ja interessant, warum ist das eigentlich so? Ist heute die Regelungen sind strenger als früher, oder?
Naja, also ne, wenn man in den 90ern so guckt, wie sich das nach der Wiedervereinigung überhaupt erstmal so Räume sich zu nehmen entwickelt hat und dann damals auch wahrscheinlich wenig auf Sicherheit irgendwie geguckt hat, weil es einfach andere Wichtigkeit hatte.
Ich kann mich auch an so manche Holzluke im UFO oder so erinnern, ja. Wo dann,
ja, und
ja, ja, wo man heute wahrscheinlich ins Gefängnis bekäme, so, aber.
Und natürlich gucken die genauer hin und spätestens nach dem, was in Duisburg Schreckliches passiert ist mit der letzten Love Parade, sind die Ämter natürlich auch viel, viel vorsichtiger, überhaupt nochmal irgendwie die Hand ins Feuer zu legen für irgendwelche Genehmigungen. Also klar, ne, da ist natürlich auch einiges in den Jahren passiert, wo Technokultur irgendwann auch einen Punkt erreicht hat, wo eben schlimme Dinge passieren, ja nicht nur in Berlin, nicht nur in Duisburg, sondern auch weltweit, wo man eben einfach genauer hinguckt, wo kommen viele Menschen zusammen. Die sollen Spaß haben in erster Linie, aber es soll auch sicher sein. So.
Ich frage mich ja immer, wenn es jetzt darum geht, so um die Tatsache, also dass jetzt die Clubs weiter rausziehen, also zum Beispiel, also weiter rausziehen, aber so About Blank oder Sisyphus, das sind ja Clubs, die schon, also je nachdem, wo man wohnt, ne, ja. Aber klar, aber die jetzt schon ein bisschen weiter raus sind, also was du jetzt gesagt hast, also die sind eben nicht mehr in Mitte oder im Prenzlauer Berg oder so. Ich frage mich dann immer so, ja, also das ist ja im Grunde genommen so ein weltweites Phänomen. Also ich glaube, wenn man jetzt mit einem Londoner sprechen würde oder mit einem New Yorker, der sagt auch, hey, vor 20 Jahren war das hier mal bedeutend aufregender und dann hat man halt nicht, muss man nicht sonst wohin fahren. Ist das eigentlich vielleicht auch so ein weltweites Phänomen, was einfach, wo sich Berlin auch nicht vor verschließen kann?
Naja, oder auch verschließen muss, weil ich glaube, wir haben ja die Chance, weil wir eben noch nicht durchgentrifiziert sind und sich die Spirale zwar von innen, von der Mitte der Stadt nach außen dreht, allerdings ja jetzt in der Situation sind, wo wir auch für steigende Wohnmieten irgendwie auf die Straße gehen und da bestimmte Mechanismen finden, hoffentlich auch im Gewerberecht Möglichkeiten finden und vor allem auch mit der Frage, ist uns Clubkultur eigentlich so viel wert, dass sie einen besonderen Schutzbedarf hat? So im Moment, so laut Baunutzungsverordnung sind wir immer noch gleichgestellt mit Spielhallen und Sexclubs, so, also ne, sozusagen dem verruchten Gewerbe, also man schmückt sich gerne mit uns, aber hat dann eben gesetzlich auch noch nicht so viel in der Hand, uns auch für diese Besonderheit, die wir darstellen, zu schützen. Und das ist halt natürlich die Frage, was kann Berlin jetzt, wo noch nicht sozusagen der ganze Boden platt gefahren ist, initiieren und darüber hinaus ja auch auf Bundesinitiative schaffen, damit sowas vielleicht gar nicht passiert.
Aber lass uns ruhig mal bei bleiben. Was fordert ihr da? Also was könnte man sozusagen, das war ja auch so ein bisschen in dem Ton da auch drin von Klaus Lederer, also was könnt ihr euch da vorstellen, wo man die Clubs aber auch besser schützen oder unterstützen könnte? Ja.
Also natürlich ist wichtig, auf der einen Seite zu sagen, dort, wo Clubstandorte sind, das als urbanes Gebiet auszuweisen, wo man einfach mit höheren Dezibelwerten arbeiten kann. Das kann man tatsächlich umsetzen. Ne? Das Gewerberecht hatte ich ja schon angesprochen, Gewerbemietrecht, man hat relativ wenig Schutz als Gewerbemieterin und dort einfach zu gucken, dass es ein vielleicht sozialeres Gewerbemietrecht vor allem für Klein- und Kulturgewerbe gibt. Natürlich Förderprogramme, ne? Also auch zu sagen, okay, wir fördern die Infrastruktur dort und die Programmarbeit, weil es eben kulturelle Arbeit ist, die wir dort machen, aber auch so ganz konkrete Sachen wie, muss die A100 wirklich nach Treptow verlängert werden, um das About Blank zum Beispiel zu gefährden und auch viele andere Standorte? Oder kann man das auch sein lassen, was natürlich das Schönste für alle wäre und wenn es sein muss, so, weil wir immer noch auf den motorisierten Autoverkehr Wert legen in der Zukunft, dann Ersatzflächen zu stellen, dass die Clubs einfach von vornherein wissen, sie können an anderer Stelle weitermachen und natürlich das Rücksichtnahmegebot für alles, was neu gebaut wird. Es gibt in London das Agent of Change Prinzip sozusagen, dass der dorthin kommt, wo bereits was ist, dafür sorgen muss, dass die Leute, die da zum Beispiel in Eigentumswohnungen einziehen, eben diejenigen sind, die dafür sorgen, dass es baulich-akustisch irgendwie kein Problem darstellt und nicht der Club dann dafür sorgen muss und natürlich weiter miteinander sprechen, also runde Tische mit der Immobilienwirtschaft zusammenzukommen, mit der Kulturwirtschaft, die alle unter einen Hut zu bringen und natürlich eben also ganz klar auch das, was wir eben mit unseren Mitgliedern zusammen entwickeln, so Tools, also wir haben einen Club Kataster, Clubradar, wo einfach klar ist, wir wissen, da sind die Standorte, drumherum gibt's das, es gibt jetzt gerade Bauanträge, wir ziehen uns die Informationen aus den Bauämtern digital und wissen, oh, da gibt's einen Bauantrag, das heißt, wir können viel früher als jetzt bei der Griesmitz zum Beispiel an einem Punkt kommen, zu sagen, hey, da gibt's potenziell vielleicht irgendwann mal eine Schwierigkeit, lass uns drüber reden und lass uns jetzt Lösungen finden, wo noch nicht alles zu spät ist.
Ist denn das auch so ein typischer Fall, also was du jetzt gesagt hast, also dass ein Club irgendwo aufmacht, also wenn die ganzen Auflagen da erfüllt sind und so weiter und dann gibt's halt den Ärger mit den Nachbarn, weil sich da eine Situation ändert. Also es hat ja oft mit Lärm zu tun, aber auch mit anderen Dingen da und so. Ist das irgendwie so ein typisches Problem, was dann aufpoppt? Also dass dann die...
Auf jeden Fall. So, also das kennen wir vom Schwutz selber, so bevor wir überhaupt dort einen Handschlag damals gemacht haben, bevor wir vom Mehringdamm jetzt an den vierten Standort in die Rollbergstraße, in die alte Kinnebrauerei gezogen sind, gemerkt haben, ist, wir müssen uns ganz schnell mit unserem Umfeld vertraut machen, gucken, wer ist da eigentlich, wo könnte es potenziell Probleme geben oder wo versuchen wir auch einfach gar nicht als Problem erst aufzutauchen, indem wir irgendwie bauen und dann kommen da tausende Leute in der Nacht und die sind dann plötzlich da. Und dann eben aber mit der Situation umzugehen, dass natürlich, wenn du in einer Umgebung bist, wo du quasi Igel und Hase sich gute Nacht sagen, plötzlich eine Veränderung hast, da auch dann drauf einzugehen und damit umzugehen, auf die Leute zuzugehen. Und wir haben damals ja gleich runde Tische gemacht, haben einen Nachbarn gehabt, der sich beschwert hat und haben gemerkt, wie wichtig das dialogorientierte Verfahren ist.
Um da quasi die Leute mitzunehmen sozusagen.
Genau, um die Leute mitzunehmen und gar nicht zu sagen, wir sind der Feind und ihr seid die Guten, sondern zu sagen, okay, wir haben gemeinsam erkannt, es gibt ein Problem, euer Schlaf ist wichtig, verstehe ich als Privatperson auch total so. Ich stehe ja da nicht als Club, sondern als Mensch. Und dann eben den Leuten zu sagen, okay, wenn wir dieses Problem erkannt haben, gemeinsam, lass uns gucken, wir gemeinsam Lösungen finden. Und es ist dann mit runden Tischen und Demo gegen die TaxifahrerInnen, weil sich herausgestellt hat, wenn Gäste mit dem Taxi ankommen, ballern die Türen wie beim Trecker und dann macht es natürlich Lärm und dann muss man sich irgendwie...
Stimmt, noch nie drüber nachgedacht, aber stimmt.
Mit den Taxifahrern unterhalten und sagen, hey, hier, wir haben ein paar tausend Flyer gedruckt, irgendwie jedes Taxi da in die Hand gedrückt und sensibilisiert für. Das ist natürlich nicht so, dass es zu 100% funktioniert, aber wenn die Leute das Gefühl haben, hey, da sind Leute, die haben wirklich ein Interesse an mir, an meinen Sorgen, an meinen Problemen, dann ist es auf jeden Fall schon mal die halbe Miete.
Wobei, ich wollte dich mal was fragen, und zwar, ich habe neulich so den Gedanken gehabt, da war ich bei so einer, das war eigentlich so eine Bar, jetzt kein Club, aber eine Baröffnung im Wedding, also das ist halt so ein Wohngebiet da so, und es war auch ein kalter Abend, also mit anderen Worten, da standen jetzt auch nicht so hunderte Menschen vor der Tür, aber dann, wie das so ist, dann halt irgendwie rauchen sie drauf, naja. Und ich fand dann das eigentlich gar nicht so laut, ne, aber dann war dann irgendwie, weiß nicht, dann kam dann der Besitzer dann raus oder so, und dann irgendwie, ja, wir müssen alle rein da irgendwie, weil sich die Nachbarn beschwert haben, also halt bei dieser Baröffnung, und ich habe dann gedacht, wow, das ist jetzt aber eigentlich überhaupt nicht so laut. Also es kam mir überhaupt nicht so vor und trotzdem gab es schon die Beschwerden der Anwohner. Also ich habe so das Gefühl gehabt, okay, ich glaube mal, die Leute wären auch echt empfindlicher auch.
Ich weiß gar nicht, ob die empfindlicher wären oder ob einfach nur ein begrenzter Raum für immer mehr Leute zur Verfügung steht. Also man muss sich ja vorstellen, die Stadt wird ja nicht größer. Also natürlich wird sie in den Außengebieten sozusagen in der Urbanität größer. Allerdings die Fläche, die begehrt ist, weil sie eine gute Infrastruktur anbietet, da wird der Platz ja nicht mehr. Da kann man in die Höhe bauen, in die Tiefe bauen. Und vor allem brauchen die Leute eben diese Räume wie Bars, Clubs, Theater, Kindergärten. Also es geht ja so viel weiter in der Nutzung von immer demselben Raum, dass wir uns einfach die Frage stellen müssen heutzutage, wie schaffen wir es in einer sich immer mehr verdichtenden Stadt mit immer mehr Menschen, die Leute möglichst mitzunehmen und sie sozusagen mit dieser Veränderung vertraut machen, so, weil wir sind eben alle auch Teil dieser Veränderung.
Naja, die Frage ist natürlich auch, also das ist ja auch so, was Londonisierung auch so meint. Also ich finde ja auch so in anderen Städten, so wie London und New York, ich meine, gut, es sind ja auch viel mehr Leute, ist ja klar, aber da finde ich sowieso auch dieses Grundrauschen auch, also was man da hat, also es ist auch einfach anstrengender, weil ja auch viel mehr Leute da auch sind. Und da habe ich mich immer gefragt, okay, also man ist natürlich in Berlin auch so total verwöhnt. Also wie so dieser alte Witz, man will in Berlin alles haben, aber irgendwie die Ostsee ist direkt irgendwie hinten am Haus, ne? So, da habe ich so gedacht, okay, also ich glaube, da ist auch so ein Mindset, was sich irgendwie da so immer noch da so festgesetzt hat oder ja, so.
Wir leben halt auch in einer Zeit, wo alles immer verfügbar ist. Im Club-Kontext ist es auch so, ne? Hauptsache, ich stehe erstmal auf der Gästeliste. Ob ich dann da hingehe oder nicht, ist ja erstmal egal, aber ich habe zumindest die Möglichkeit. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen mehr Bescheidenheit vielleicht angesagt, im Sinne von, ja, vielleicht muss ich mich daran gewöhnen, dass wenn alle Menschen in der Stadt leben wollen, so, ich meine, wir haben vor 20 Jahren wurde darüber diskutiert, groß Plattenbausiedlungen abzureißen, weil Berlin immer weniger Leute hatte, und diese Entwicklung, dass immer mehr Leute nach Berlin ziehen, das wissen wir auch nicht erst seit gestern, sondern seit vielen, vielen Jahren, und ich glaube, da versucht jetzt die Politik natürlich auch viel zu korrigieren, was verschlafen wurde, und da gibt's halt Positivbeispiele und auch Negativbeispiele, und Griesmühle ist jetzt vielleicht an der Stelle ein Negativbeispiel. Schwutz könnte man jetzt als Positivbeispiel nehmen, weil wir eben auch eine super enge Zusammenarbeit mit der Bezirkspolitik haben, die du dringend brauchst, wenn du so einen Standort betreibst.
Aber ist es eigentlich so, weil ich hatte auch Klaus Lederer angefragt, der hat noch nicht keine Zeit, ist klar, ne, irgendwie viel beschäftigt der Mann, aber da hatte ich so immer das Gefühl bei seinen Aussagen, dass der sehr bemüht ist, also euch als Club, sag ich jetzt mal, also euch also zu helfen. Also habt ihr eigentlich so den Eindruck, ihr habt da genügend Unterstützung seitens der Politik?
Also wir haben auf jeden Fall eine breite Unterstützung, die auch tatsächlich über alle demokratischen Fraktionen hier in der Stadt geht. Also da sind wir natürlich auch in Berlin in so einer Blase, würde ich sagen. Also ich glaube tatsächlich, Diskussionen in anderen Städten sehen auch nochmal anders aus. Da können wir uns schon ganz glücklich schätzen. Natürlich reicht die Unterstützung uns an der Stelle nicht, wo wir einfach zum Beispiel Clubstandorte verlieren, wo man es hätte vielleicht einfach anders auf die Reihe kriegen können, diese Standorte zu sichern. Natürlich hilft es total, wenn die Politik uns unterstützt. Allerdings ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wo wir als Zivilgesellschaft genauso wie die Politik und alle öffentlichen Einrichtungen und TrägerInnen sich da auf etwas committen wollen oder müssen. Und wenn wir uns committen wollen oder müssen auf Clubkultur, ist uns ein wichtiges Anliegen, dann müssen wir so lange trommeln, und zwar auf der lokalen und auf der Bundesebene, bis das Gewerbemietenrecht geändert wird, bis die Baunutzungsverordnung geändert wird, bis wir es schaffen, Clubkultur auch als ebenbürtig zu zum Beispiel der Hochkultur, Theatern, Opernhäuser und so weiter zu schaffen. So, ich meine, ne, wir sind alle glücklich, weil wir nicht so stark subventioniert sind, was natürlich auch eine Unabhängigkeit bringt. Allerdings stehen wir vor denselben Herausforderungen wie so ein Standort eines Theaters oder einer Oper, die staatlich sind. Und wenn da die Gewerbemieten steigen, dann wird halt der Etat erhöht, so damit man das gegenfinanzieren kann. Ist auch nicht schön, aber da zahlt es der Steuerzahler mit. Und Popkultur ist halt ein relativ junger Strang der Kultur, in der wir leben.
Na, jetzt, wo man mal auch sagen muss, ich finde das ja auch immer so interessant, wenn man irgendwie, keine Ahnung, manchmal hat man ja sowas in der Hand, so ein Berlin-Broschüre oder das EasyJet-Magazin oder was auch immer, irgendwie, dass da auch immer eindeutig auch mit den Clubs und dem Nachtleben auch so geworben wird. Also das wird ja auch wirklich so vermarktet auch. Also es ist ja nicht irgendwo am Rande, sondern es taucht ja auch immer irgendwo auf, wo ich dann denke, na gut, okay, aber dann müsste man vielleicht da jetzt auch mehr für tun.
Also die Clubs tun auf jeden Fall eine ganze Menge dafür und ne, klar, also ne, wir sind auch so ein bisschen zwiegespalten, wenn es um diese Bewerbung unserer Clubs hier in Berlin geht, in solchen Reiseführern zum Beispiel, weil unser Anspruch ist gar nicht, den EasyJet-Tourismus weiter zu fördern, sondern wirklich zu gucken, weswegen kommen die Leute eigentlich her und was macht den Anteil der Clubkultur hier in Berlin aus. So, wir haben ja eine Clubstudie veröffentlicht, in der man noch relativ deutlich nachlesen kann, dass auch die Leute, die aus dem Ausland nach Berlin kommen, wegen der Clubkultur nicht kommen, weil sie irgendwo mal was darüber gelesen haben, sondern weil sie bestimmte MusikerInnen, KünstlerInnen, DJs sehen wollen, die einfach aus einem kuratierten Programm heraus entstehen in den Läden und dann deswegen herkommen und dass vor allem die Mehrheit der Leute, die in die Clubs geht, hier in Berlin lebt. Also auch das darf man nicht vergessen oder so behaupten, ja, irgendwie die meisten existieren nur wegen des Tourismus. Der ist ein wichtiger Anteil. Die meisten Leute, für die dieser Freiraum wichtig ist, die leben hier.
Naja, ich meinte das jetzt auch gar nicht so. Ich finde nur so interessant, wenn man dann irgendwie, weil ich war im letzten Jahr mal in London und dann haben die Leute da auch alle erzählt, also da haben sie da alles aufgezählt. Gut, das sind die Sexpartys, die da gerne und häufig auftauchen in den Auflistungen und so, aber dass die dann alle so, ja, also dass dieses Clubleben, das stand so ganz weit vorne, so in dem Grund, warum sie dann nach Berlin gekommen sind. Und das fängt irgendwie interessant und okay, also das ist schon einfach ein Teil des...
Na, die Besonderheit, die dabei entstanden ist, ist ja durch vor allem die Wiedervereinigung entstanden, weil da plötzlich ein ganz viel Freiraum entstanden ist, also Freiraum auch in den Köpfen. Und ich glaube, das ist schon was Besonderes in so einer erst geteilten und dann wieder zusammenwachsenden Stadt wie Berlin. Das hast du halt auf der Welt nicht nochmal, wo dieser Freiheitsgedanke einfach so weit vorne steht. Und der steht natürlich auch sehr weit vorne in den Auslebungen von Sexualität, aber auch irgendwie Musikgeschmack oder eigentlich alles Mögliche oder auch der Freiheit, künstlerisch performen zu können in unterschiedlichen Spielarten, das steht, glaube ich, in Berlin so weit vorn wie in keiner anderen Stadt. Und das ist, glaube ich, das Besondere, was die Leute so reizt.
Ich würde dich gerne nochmal fragen, wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, aber dieses Phänomen, also weil ich habe das auch manchmal so das Gefühl, dass so manchmal auch was die Musik angeht, manchmal sogar auch ein Schwutz, kleine Kritik, aber das ist manchmal so, die Musik doch recht mainstreamig auch ist, wo ich dann manchmal so denke, okay, das hat jetzt vielleicht auch, naja, also auch wirtschaftliche Gründe, weil wenn das jetzt so eine ganz extreme, oder das ist extrem, aber so eine schräge Musik ist, dann spricht das ja vielleicht möglicherweise auch weniger Leute an. Wie siehst du das?
Also erstmal sehe ich das so, dass wir uns natürlich immer über Kritik freuen, an aller Stelle, weil es uns einfach hilft, besser zu werden. Muss man natürlich sagen,
dass kommt auch ein DJ an, ist ja klar, logisch. Ne?
Nee, das kommt auch aufs kuratierte Programm an und wofür man sozusagen, für welche Community man da sein will. Ne? Da kann man ja sozusagen den Bogen auch wieder für Auswahlkriterien, wer kommt eigentlich in den Club spannen und so. Türpolitik ist ja auch ein heiß diskutiertes Thema, gerade in Berlin. Ich glaube, wenn man sich die Landschaft der Clubbetriebe in Berlin anguckt, die sich wirklich Clubs nennen und nicht Diskotheken sind, wo tatsächlich nur Mainstream abgespielt wird und dann irgendwie der Champagner für 150 Euro die Flasche über den Tresen geht in der VIP-Area, dann muss man sagen, dass das Schwutz natürlich an der Stelle auch viel Mainstream macht, weil wir eben sozusagen das Publikum dafür haben und weil wir dann eben für die ganze LSBTIQ-Community oder für die Queers ein wichtiger Ort sind, ein wichtiger Community-Ort, wo das eben auch stattfinden muss. Darüber hinaus aber dann die ganzen Künstlerinnen, PerformerInnen dazukommen. Also wir sind jetzt nicht der klassische Techno-Laden so und davon haben wir aber ganz viele in Berlin und die haben dann eben halt kein Mainstream-Programm, sondern die haben wirklich ein sehr ausdifferenziertes in alle möglichen Richtungen Programm, was auf elektronischer Musik basiert. So, wir haben jetzt das CTM-Festival, fängt jetzt gerade wieder an, geht 2 Wochen, wo auch ein Teil eben im Schwutz stattfindet, wo man sagen muss, also in der Diversität und auch in dieser künstlerischen Schaffensfreiheit von Leuten, die sich darüber Gedanken machen, wer spielt eigentlich auf welchem Floor, in welcher Reihenfolge und wen fliegen wir noch so ein von überall auf der Welt, damit die sozusagen ein rundes Ding machen können für die Leute, die Eintritt bezahlen. Das ist schon eine enorme Leistung und das ist dann tatsächlich an manchem Laden so, dass er Mainstream machen muss mehr, aber dann ist die Frage, ist es wirklich ein Club so oder ist es eben auch bestimmten anderen Umständen geschuldet und wird es denen dann noch so lange geben?
Aber nur um es richtig zu verstehen, also du meinst jetzt, dass ihr das Musikprogramm so gestaltet, ich meine gut, ihr habt ja auch mehrere Räume, also davon mal abgesehen, es ist ja, ja. Nicht nur ein Raumschutz, aber dass ihr das quasi so inklusiver gestaltet, damit
nicht so nur inklusiv, so inklusiv, wie es halt möglich ist so, und wir haben ja eben verschiedene Tage offen, also immer Freitag, immer Samstag auf jeden Fall, darüber hinaus noch natürlich um die Feiertage herum und wir müssen natürlich auch, weil wir einen betriebswirtschaftlichen Druck haben, da hängen irgendwie knapp über 100 Arbeitsplätze dran und die ganzen Künstlerinnen, die alle bezahlt werden wollen und die Miete und die Getränke, die eingekauft werden müssen und so weiter und so fort. Da steckt ein enormer wirtschaftlicher Druck dahinter. Also ne, die Leute sehen natürlich immer nur das Erlebnis, wenn sie in den Laden kommen. Die Schlange ist lang, man muss warten und dann geht man da rein, der Laden ist voll und alle trinken wie irre irgendwie die Barschlange. An die muss ich mir auch noch anstellen. Was am Ende übrig bleibt, ist ehrlich gesagt tatsächlich ein Witz. So. Und dann fragt man sich, wo geht das ganze Geld hin? Es geht alles dafür her, dass wir unsere Mitarbeitenden pünktlich und gut bezahlen können, dass wir unsere Künstlerinnen bezahlen können und die Miete und die Getränke, die wir verkaufen. Und wenn wir dann im Jahr, und da kann ich ganz offen, weil die Bilanzen kann man ja auch einsehen, wenn man ja irgendwie einen Gewinn von 30.000 Euro macht bei 2,5 Millionen Euro Umsatz, dann ist es ehrlich gesagt für andere UnternehmerInnen die Frage, soll ich dafür überhaupt aufstehen? So, und für uns ist ganz klar, wir machen das ja nicht für einen Selbstzweck oder weil wir Langeweile haben, sondern weil es uns wichtig ist und weil es der Community, glaube ich, auch wichtig ist, dass es uns gibt.
Ja klar, Schwutz ja sowieso hat ja eine ganz andere Herkunftsgeschichte. Da kann man ja allein eine ganze Podcast-Folge über die Geschichte des Schwutz machen. Insofern, ihr sagt, ihr habt ja auch einen anderen Ansatz und so weiter, sowieso klar. Und dass da nicht so viel übrig bleibt, ich glaube, da würde ich mal behaupten, das ist wahrscheinlich auch nicht nur bei euch so.
Das ist bei fast allen so.
Ja, ja. Nee, man denkt ja immer, die verdienen sich dumm und dämlich, aber das ist einfach nicht so, wenn man bedenkt, was da alles aus, was du gesagt hast, was man alles ausgeben muss da noch so. Ja. Aber ich würde dich gerne eine Sache noch fragen, und zwar, weil du das jetzt kurz erwähnt hast, das ist ja so ein bisschen auch so ein Berliner Ding, würde ich mal behaupten, also diese Türpolitik. Also da gibt es ja auch schon diverse Beiträge, Artikel, Beschwernisse und so weiter und so fort. Aber was mir auch manchmal so auffällt, also nicht bei euch ausdrücklich, weil Schwutz ist ja sehr inklusiv und sagen wir mal, im Prinzip kommt ja jeder rein, es sei denn, du bist jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen ein Sicherheitsrisiko oder so. Aber ich finde bei vielen, bei manchen anderen Clubs, ich finde immer so, dass dann immer so ein Gewese drum gemacht wird. So, also das Berghain ist ja das berühmteste Beispiel. Komme ich rein, komme ich nicht rein? Aber ich finde immer so, manchmal, ich finde, das ist immer wie so eine Art Show, ne? Also nach dem Motto, ja, und gut, dann sind ja auch andere Fragen, zum Beispiel Migranten, kommen die rein, kommen die nicht rein? Ich würde manchmal behaupten, das ist auch ein bisschen so eine Altersdiskriminierung, die da auch stattfindet, so ältere Leute nicht. Aber wie siehst du das? Ich finde das irgendwie so ein bisschen, weil ein Freund aus Hamburg hat mal zu mir gesagt, so manche Situation da so an der Clubtür, das wird sich der typische Hamburger überhaupt nicht gefallen lassen. Und die Berliner finden das irgendwie toll oder so. Wie siehst du das?
Also einerseits vielleicht gehört so ein bisschen zum Common Sense in der Technokultur dazu, diese Frage sich stellen zu müssen, komme ich heute rein oder nicht? So, ich glaube, es ist tatsächlich ein sehr schwieriges Unterfangen, wenn wir tatsächlich darüber reden, wann findet Diskriminierung statt. Und das ist das, was ja gerade eigentlich diskutiert wird. Wie können wir awarer werden für diese Themen von Diskriminierung? Weil natürlich die Leute, die an so Türen stehen, haben ja oft einen Bruchteil einer Sekunde Zeit, darüber eine Entscheidung zu treffen und dann eben auch manchmal die falschen Entscheidungen zu treffen oder nicht genug sozusagen Sensibilität mitzubringen für die Bedürfnisse dessen, was drin im Laden gebraucht wird, oder eben sehr gut wissen, was im Laden gebraucht wird und sich dann Leute fragen, wenn sie nicht reingelassen werden, warum ich und warum gehöre ich nicht dazu? Und das ist eben sowas sozusagen, die haben eigentlich eine ganz schwierige Aufgabe, so Communities zu kreieren. Und weil das Thema eben so virulent ist, haben wir von der Clubkommission gesagt, wir sitzen da zusammen mit der Senatsverwaltung für Justiz auch gerade zusammen, zu diskutieren, wie kriegen wir denn einfach mehr Awareness an die Türen in Berliner Clubs, so, weil es eben ein sehr auffälliges Thema ist. Und sind jetzt gerade dabei, so eine Awareness-Akademie zu starten und da zu gucken, wie kriegen wir einfach vor allem eine Wissensvermittlung, eine kontinuierliche, weil sich eben auch immer wieder Standards und Codes ändern. So. Also es ist ja auch nicht so, dass man sagt, so ist es jetzt und dann bleibt es die nächsten 100 Jahre so, sondern das ändert sich eigentlich ständig, wie im LGBT-Bereich auch. Ne? Also auch da gibt es ja immer wieder sozusagen Veränderungen und wie kann man die dort abbilden und die Leute, die an der Tür stehen und wirklich einen oft sehr harten Job machen, nämlich nicht nur sozusagen für Sicherheit im Laden zu sorgen, sondern eben auch noch freundlich zu den Gästen zu sein, möglichst willkommen heißen zu sein und eben dann auch eine Entscheidung treffen zu müssen, passt es jetzt sozusagen zu dem, was drin erwartet wird oder nicht.
Was ich nochmal fragen wollte, und zwar, du hast ja auch nochmal erwähnt, wegen der Finanzen, also dass ihr quasi ja nicht nur euch auf den Samstagabend verlassen könnt, sondern dass ihr alle möglichen anderen Sachen auch macht mit Lesungen, Kulturveranstaltungen. Ist das auch so eine Sache, die man quasi als Club dann auch so, ja, machen muss dann?
Naja, also ich glaube, so Lesungen und Filmvorführungen und Diskussionsabende, die machen wir vor allem, weil wir das wollen und uns leisten können, weil damit verdient man nun wirklich gar kein Geld. Das wird dann eher durch die Wochenendveranstaltungen subventioniert. Nee, was wir tatsächlich machen, ist unseren Laden zu vermieten und im Konferenzbereich oder auch für Firmen Weihnachtsfeiern von größeren Unternehmen Geld zu verlangen, damit sie sich daran beteiligen, an dem, was für queere Leute so wichtig ist.
Aber wie läuft es denn überhaupt bei euch im Sinne von, also ihr seid ja vor 6 Jahren dahin gezogen und da gab es damals ja auch so Aufregung, weil es ist zu weit und es ist Sicherheitsbedenken, weil Neukölln, so. Ist denn das jetzt eigentlich für euch jetzt so aufgegangen, das Konzept? Also ich meine, früher war es ja offenbar so, dass es einfach zu klein war, die alten Räume, so. Also wie siehst du das heute?
Also ganz klar, sonst wären wir jetzt wahrscheinlich 6 Jahre nicht schon an diesem Standort so. Und es war natürlich so, dass wir mit vielen Vorurteilen zu kämpfen hatten, manche vielleicht sogar berechtigt, allerdings in unserem Glauben nie, dass es ein Thema ist, wo wir sagen, ja, ihr habt recht und wir haben jetzt da einen Fehler gemacht oder so, sondern einfach zu zeigen, nee, ganz so einfach ist die Welt auch nicht. Also die lässt sich eben nicht in Schwarz und Weiß, in Gut und Böse, in Gefährlich und Sicher aufteilen, sondern wir sind eben Teil dieser Gesellschaft, dieser Community und wir haben jetzt da einen neuen Ort, den wir zusammen mit der Community, für die Community bespielen wollen. Und haben dann natürlich auch irgendwie ganz schön viel zu kämpfen gehabt, nicht zuletzt mit Islamophobie innerhalb der Szene und der Frage so, warum hat man jetzt mir mein Wohnzimmer weggenommen, weil da am Meringdamm war alles so gemütlich, so war es auch und jetzt ist einfach ein anderer Ort, an dem die Leute, die dahin wollen, auf jeden Fall auch den Platz vorfinden, den sie brauchen und es ist natürlich nun an den Wochenenden meistens eben auch so, dass die Hütte voll ist, zum Glück für uns alle, weil es eben unser Überleben absichert und wir ja trotzdem und gerade spannende Inhalte bieten können und eine Bühne bieten können und Konzerte machen können und die Lesungen und die Filmabende und die Diskussion, aber eben auch das Firmen-Event, klar.
Na, ich habe nur mal als Kritik gehört, dass jetzt so, ja, man kann sich da jetzt nirgendwo so richtig gemütlich hinsetzen, wie man es in den alten Räumen konnte, so, ne? Aber ich weiß nicht, ja, ob das jetzt immer noch so eine Kritik ist.
Auf jeden Fall ist es eine Kritik, die immer wieder an uns herangetragen wird. Und nun sind es halt erstens nicht die alten Räume so, das ist halt ein anderer Ort und man kann sich im Schwutz jetzt natürlich auch schon zurückziehen und hinsetzen. Vielleicht nicht so bequem, wie man es am Meringdamm noch konnte.
Das ist halt größer einfach auch. Halt
größer, ne? Und an der Stelle arbeiten wir eben auch ganz stark und da muss man auch immer sagen, so, wenn das alles gemacht werden soll, dann muss es auch bezahlt werden und dann müssen auch Leute dafür beauftragt werden, weil wir eben darauf achten, dass es eben sicher ist und dann ist es eben nicht mehr das irgendwie von der Straße aufgesammelte Ledersofa, was in Neukölln ja noch häufiger rumsteht, was dann seinen Lebensabend im Schwutz verbringt, sondern dann ist es eben auch eine professionelle Lösung, die eine Weile hält und die sicher genug ist, dass sie eben allen Anforderungen an Brandschutz und so weiter entspricht. Da legen wir eben auch selber sehr viel Wert drauf, weil von Anfang an haben wir gesagt, ne, wir wollen keine Gefahr für Leib und Leben, wir wollen kühles Bier und guten Sound, so, das sind die 3 Dinge, die wir heute noch machen und natürlich wollen wir darüber hinaus, dass die Gäste sich eben rundum wohlfühlen, auch beim Thema bequem Sitzen und Gemütlichkeit, also da arbeiten wir ständig dran.
Und ihr habt ja immer noch, glaube ich, 3 Räume, die ihr bespielt am Samstagabend, ne?
Genau, wir haben die 3 Räume, die wir bespielen und zwar mit unterschiedlichsten Programmen und darüber hinaus, genau, also manchmal ja bei einigen Veranstaltungen auch nur 2 Räume, weil es eben nicht so voll ist, aber das bietet uns ja auch eben die Flexibilität, die wir dort vor Ort haben.
Ich habe gehört, ihr habt auch jetzt die Planung, dass ihr doch mal was Neues da baut im Eingangsbereich, neuen Eingangsbereich?
Ist das genau, richtig? Also es gibt die Idee, dass das Schwutz einen komplett eigenen Eingang bekommt. Wir nutzen ja im Moment mit einer Nachbarlocation, dem Vollgutlager, einen gemeinsamen Eingang, wo man quasi reingeht, dann durch dieses Foyer, wie wir es nennen, Treppen runter und dann links ins Schwutz. Da geht es nämlich rechts in eine größere Eventhalle. Mit denen arbeiten wir auch super gut und gerne zusammen. Allerdings ist es schon so, dass wir natürlich bestimmte Sachen auch in der Gestaltung dieses Raums nicht machen können, weil es eben für verschiedene Zwecke herhalten muss. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, im Zuge der nächsten 1,5, 2 Jahre, sage ich jetzt mal so lose, einen eigenen Eingang zu bekommen, den wir komplett selber gestalten können, wo wir auch nochmal eine verbesserte Situation schaffen, was die Garderobe angeht, die oft kritisiert wird und eben gleichzeitig gucken, wie wir die Räume gemütlicher kriegen.
Verstehe. Mensch, danke dir sehr, dass du da warst. Das war's schon. Vielen Dank. Also ich wünsche euch auf alles Gute. Kannst du vielleicht noch mal was sagen? Und zwar gibt's eigentlich noch auf der Eventliste bei euch irgendwas dieses Jahr? Was?
Wenn ich da anfange. aber ich kann vielleicht sagen, weil es jetzt irgendwie ja kurz vorm Februar ist und CTM-Festival steht an, die Berlinale steht an. Wir machen wieder eine große Arte Berlinale-Party. Wir haben ein neues Partyformat, Daddy Issues, am 7. Februar, Premiere im Schwutz. Und darüber hinaus natürlich sowieso ein ganz buntes Programm. Und es lohnt sich eigentlich immer ins Sputz zu kommen.
Das kann ich nur bestätigen. Ich war, wie gesagt, schon ein paar Monate nicht mehr bei euch, aber das muss ich mal wieder nachholen. Ja, auf jeden Fall vielen Dank. Euch alles Gute auf jeden Fall und für die Clubszene in Berlin insgesamt auch. Jetzt ist mir noch eingefallen, dass ich eigentlich noch fragen wollte. Ich habe nämlich in der New York Times gelesen, weil dieser Artikel da stand, dass 25 Clubs in Berlin bedroht sind. Das fand ich unglaublich viel, 25 Clubs. Aber das ist jetzt vielleicht nochmal ein eigenes Thema. Das wollen wir am Schluss jetzt nicht nochmal aufmachen, aber es ist eine ganze Menge. Aber gut, es beschreibt die Situation ganz gut.
Das Entscheidende ist, wir sind weiterhin kämpferisch und solidarisch.
Ja, genau, das muss man wohl sein, ja. Marcel Weber, danke dir sehr, dass du da warst. Marcel ist Geschäftsführer des Schwutz und im Vorstand der Clubkommission. Und jetzt will ich euch am Schluss noch einen kleinen Hinweis bieten, allerdings nicht fürs Schwutz in dem Fall, sondern fürs BKA-Theater. Denn dort gibt es am 6. März nämlich einen großen Podcast-Abend. Da werde ich auch sein und da ein bisschen was erzählen. Und mit dabei sind eine ganze Reihe von Podcastern, auch queere Podcasts sind dabei. Und das Ganze wird dann so eine Art bunter, ja, Podcast-Abend am 6. März im BKA-Theater Meringdam, quasi schräg gegenüber, wo es Schwutz früher war, wenn man so will.
Und von da fährt die U7 ja dann später auch genau. Ins Schwutz nach Neukölln.
Genau. Und jetzt gerade überlege ich, glaube, es ist jetzt irgendwie nicht... es ist ein Freitag. Na, Freitag macht ihr ja auch was. Genau. Ja. Dann kann man dann noch zu euch kommen dann. Genau. Okay, also das noch als Hinweis. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.
Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.